SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel und dem 3B-Gesetz. Trumps eine Big Beautiful Bill. Das Mammutsteuer- und Ausgabengesetz ist durch. Es ist das Herzstück für seine politische Agenda. Mit ihm will er einen Großteil seiner Wahlversprechen realisieren, wie zum Beispiel Massenabschiebungen. Auf der anderen Seite gibt es massive Kürzungen im sozialen Bereich. Heute, am 4th of July, dem symbolträchtigen Nationalfeiertag, will es der US-Präsident unterzeichnen. Um 17 Uhr unserer Zeit im Garten des Weißen Hauses über das, wie Trump angekündigt hat, zeitgleich Kampfjets fliegen sollen. Zur Feier des Unabhängigkeitstages und als perfekte Bühne für Donald Trump und seinen bisher größten innenpolitischen Erfolg. Eines der umfangreichsten und umstrittensten Gesetze der USA.
Trump sagt, das Gesetz werde das Land in eine Rakete verwandeln.
It's gonna make this country into a rocket ship.
Ob die Rechnung der Regierung aufgeht,
bleibt abzuwarten. Die Ukraine aber hat der US-Präsident offenbar weitgehend abgehakt, auch wenn er heute nochmal mit Präsident Zelensky sprechen will. Zugesagte US-Waffenlieferungen werden gecancelt und mit dem russischen Präsidenten Putin hat er jüngst wohl zum letzten Mal telefoniert und ist deutlich ernüchtert. Ich bin sehr enttäuscht, sagt Trump. Ich glaube nicht, dass er aufhören will. Und danach sieht es in der Tat nicht aus. In der vergangenen Nacht hat Russland die Ukraine mit dutzenden Kampfdrohnen und Raketen massiv angegriffen. Der Schwerpunkt lag auf der Hauptstadt Kiew, wo mindestens 14 Menschen verletzt wurden. Russland beschoss aber auch Städte im Norden und Südosten des Landes. Florian Kellermann.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach von einer brutalen, schlaflosen Nacht für viele Menschen. Er wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass der Angriff unmittelbar auf ein Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin folgte. So habe Russland unterstrichen, dass es kein Ende des Krieges wolle, so Zelensky. Der deutsche Auslandsgeheimdienst BND teilte unterdessen mit, dass Russland an der Front in der Ukraine verstärkt Chemiewaffen einsetze. Dies sei nach seinen Erkenntnissen zur russischen Standardpraxis geworden, so der BND. Die Rede ist von Tränengasen und dem lungenschädigenden Chlorpikrin.
Was macht ein Krieg mit den Menschen, noch lange nachdem er zu Ende ist? Der Genozid von Srebrenica während des Bosnienkrieges jährt sich im Juli zum 30. Mal. Im SWR-Studio Freiburg ist dazu seit gestern eine Fotoausstellung der Frauenrechtsorganisation Amica zu sehen. Die Ausstellung porträtiert 12 Frauen, die das Grauen des Bosnienkrieges und des Genozids erlebt haben. Fotografin Barbara Hartmann erklärt, was sie zu diesem Projekt bewegt hat.
Als Verein unterstützen wir ja ganz speziell Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten und haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade ihre Perspektiven oft zu kurz kommen. Also oft bedienen wir sehr viele männliche Narrative in Bezug auf Krieg. Da geht es um Soldaten und Schlachtfelder und Gewinne und Verluste. Aber sehr selten geht es darum, was eigentlich zurückbleibt, wenn der Krieg vorbei ist und wie es den Menschen geht, die im Krieg leben und weiterleben müssen und das Leben am Laufen halten.
Die Fotoausstellung Unsere Sicht, 12 Frauen aus Srebrenica ist bis zum 25. Juli im SWR-Studio Freiburg zu sehen. Begrenzung der Migration, konsequente Abschiebungen nicht anerkannter Asylbewerber. Innenminister Dobrindt macht einen weiteren Schritt zur Durchsetzung der schwarz-roten Flüchtlingsagenda. Er will direkte Gespräche mit den Taliban in Afghanistan führen. Der CSU-Politiker will so Abschiebungen erleichtern. In Deutschland stehen die Pläne aber in der Kritik. Die SPD-Bundestagsfraktion bekräftigt zwar das Ziel, Straftäter zurückzuführen, warnt aber davor, das Taliban-Regime damit als normal anzunehmen. Noch schärfere Kritik kommt von Linken und Grünen. Unterdessen hat Russland das Taliban-Regime in Afghanistan offiziell als Regierung anerkannt. Das Außenministerium in Kabul lobt die Anerkennung als einen historischen und beispielhaften Schritt, wie Peter Hornung berichtet.
Der Außenminister der Taliban, Amir Khan Muttaqi, konnte seine Freude kaum verhehlen. Er sprach von einer mutigen Entscheidung Russlands. Es beginne nun, Zitat, eine neue Phase positiver Beziehungen, gegenseitigen Respekts und konstruktiven Engagements. Die russische Regierung ist die erste, die den Staat der Taliban, das sogenannte Islamische Emirat Afghanistan, anerkennt und offiziell diplomatische Beziehungen mit den Radikal-Islamisten aufnimmt. Dem Regime werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Insbesondere die Frauenrechte in dem Land sind extrem eingeschränkt.
Russland baut seinen Einflussbereich aus. Um die Frage, wie man ihn begrenzen kann, geht es heute beim sogenannten kleinen EU-Gipfel in Moldau. Genauer, wie Putins Übernahmeversuche gestoppt werden können. Mit Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Costa und Chefdiplomatin Kallas kommen aus Brüssel drei EU-Spitzen zum Gipfeltreffen, das ein Meilenstein für die Republik Moldau werden soll. Das Land wurde Mitte 2022 Beitrittskandidat zusammen mit der Ukraine. Doch um konkrete Beitrittsverhandlungen wird es heute wohl eher noch nicht gehen.
Fokus Südwest.
Der frühere Landrat des Kreises Ahrweiler, Pföhler, hat bei der Flutkatastrophe, bei der im Juli 2021 in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben kamen, gravierend gegen seine Pflichten verstoßen. Über dieses vorläufige Ermittlungsergebnis hat Innenminister Ebling heute den Innenausschuss des Landtags informiert. Martin Gärtner mit den Details.
Ebling schrieb dem Innenausschuss, dass nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen davon auszugehen sei, dass das Innenministerium eine Disziplinarklage erheben wird, mit dem Ziel, dass Pföhler seine Beamtenpension verliert. Als vorläufige Maßnahme solle zunächst ein Drittel seines monatlichen Ruhegehalts einbehalten werden. Der Ex-Landrat werde derzeit zum Ergebnis der Ermittlungen angehört. Nach der Katastrophe vor 4 Jahren war Jürgen Pföhler unter anderem vorgeworfen worden, er habe in der Flutnacht die Bürger im Ahrtal zu spät warnen lassen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte ein Ermittlungsverfahren gegen Pföhler eingestellt.
Anderes Thema, wir bleiben im Land, in Rheinland-Pfalz. Da sind im ersten Halbjahr dieses Jahres 15 neue Windkraftanlagen ans Netz gegangen und damit erneut mehr als in Baden-Württemberg. Laut den Daten der Bundesnetzagentur gingen in Baden-Württemberg in diesem Jahr 13 neue Anlagen ans Netz. Damit verfehlt das Land seine selbst gesteckten Ziele. Das geht aus einer aktuellen SWR-Analyse hervor. Nick Schader berichtet.
Das Umweltministerium hatte angekündigt, dass bis 2030 rund 750 neue Windräder errichtet werden sollen. Das wären mehr als 100 pro Jahr. Das Ministerium sieht das Land dennoch auf einem guten Weg. Es seien über 1000 Windenergieanlagen in der Pipeline, die bald gebaut würden, so das Ministerium auf SWR-Anfrage. Damit werde man die Klimaziele bis 2030 erreichen. Im deutlich kleineren Rheinland-Pfalz geht der Ausbau schneller voran. Betrachtet man die letzten 1,5 Jahre, gingen hier 58 neue Anlagen in Betrieb, deutlich mehr als in Baden-Württemberg.
Die Schiffe, die derzeit auf der Mosel festsitzen, können schon ab morgen durch die beschädigte Schleuse in St. Adelgund hindurchgeschleust werden. Experten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes hatten sich die Schleuse gestern von einem Kran aus angeschaut. Demnach öffnet und schließt sie sich. Die Experten wollen nun eine Notschleusung wie an der Moselschleuse in Müden verhindern, sagten sie dem SWR. Dann könne man nämlich nur ein Schiff pro Stunde durchschleusen. Am Mittwoch hatte ein Fahrgastschiff die Moselschleuse beschädigt. Ein Ferienfreizeitangebot der Bundeswehr für Kinder in Kellmünz im Kreis Neu-Ulm stößt auf Kritik. Die Gemeinde will an 2 Tagen Kinder zwischen 6 und 12 Jahren mit Soldatinnen und Soldaten einer Ulmer Gefechtsstaffel zusammenbringen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert das Vorhaben als, so wörtlich, Kinderfreizeit im Flecktarn. Der Themenkomplex Bundeswehr sei Kindern schwer zu vermitteln. Der Bürgermeister von Kallmünz, Michael Obst, weist die Kritik zurück. Es finde keine Militärwerbung bei Minderjährigen statt.
Und sonst so?
Anpfiff heute für die deutsche Mannschaft bei der Frauenfußball-Europameisterschaft in der Schweiz. Im Auftaktspiel um 21 Uhr geht es in St. Gallen gegen Polen. Kein leichter Gegner, aber ein machbarer. Ein Sieg zum Auftakt wäre jedenfalls wichtig, auch mit Blick auf das gesetzte Ziel der DFB-Frauen, Europameisterinnen zu werden. Und für den Fall, dass es klappt, übt Torhüterin Ann-Kathrin Berger schon mal das dazugehörige Schwitzerditsch.
Kübel.
Vielleicht ein Tor? Nein. Kopfball?
Nochmal genau hinhören.
Kübel.
Der Bundestrainer Christian Wück ist auf einer ganz heißen Spur.
Bei uns im Fränkischen gibt es einen Kübel, das ist ein Eimer. Aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt.
Da kommen wir der Sache doch näher. Kübel, jetzt noch einmal um die Ecke gedacht in Sachen Fußball und dann haben wir es doch, oder?
Kübel.
Heißt Pokal.
Nee.
Ja doch.
Kübel, ja, okay.
Super. Dann wollen wir einen Kübel haben.
Heute Abend aber erstmal einen Sieg im EM-Auftaktspiel der DFB-Frauen gegen Polen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.